von mir. Ich soll an die Gemeinde auch Grüße ausrichten von Christian und Birgit Janke. Einige von euch kennen sie, sie sind die geistlichen Hausväter und Mütter vom Father's House of All Nations. Und sie haben auch das Gebetsteam bei UNUM geleitet. Und die haben uns besucht am Freitagabend und haben auch nochmal gesagt, dass es so schön war, weil es so Jesus-zentriert war, haben sie genutzt. Sie haben gesagt, es war Jesus-zentriert. Und das fand ich auch stark. Und sie richten Grüße aus an die Gemeinde von sich und auch vom Fadi Krikor und Father's House of All Nations, genau. Ja, da sind wir heute. Ich habe was mitgebracht. Es ist nicht geschärft. Sonst wird mir der Tom nämlich jetzt gleich das abnehmen, weil das verboten ist in Deutschland. Das ist ein Schwert. Manche kennen es vielleicht oder erkennen es. Heute könnte so ein Schwert-Gottes-Moment für dich sein. Wir gehen weiter in Römer, heute Kapitel 12 und 13. Der Titel ist, wie Christen so leben. Wie Christen so leben. Bevor wir das machen, möchte ich aus Hebräer 4, Vers 12 vorlesen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das ist die Aussage des Schreibers vom Hebräerbrief. Die meisten sagen, es ist Paulus, man weiß es nicht genau. Und dann heißt es, kein Geschöpf ist vor dem Wort Gottes verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Und das ist der Hammer eigentlich, die Stelle, weil was es eigentlich sagt, wenn dich Gottes Wort konfrontiert, würde es deine Gedanken und Sinne richten. Es wird unterscheiden zwischen Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und das ist, was das Wort Gottes tut. Und ich wollte es heute mitnehmen, weil ich dachte, so in der Vorbereitung am Gebet auch, heute kann so ein Schwert-Gottes-Moment für dich sein, wo dich das Wort Gottes konfrontiert und herausfordert. Und als Christ, als Jünger Jesu dürfen wir hier sein und wissen, dass er es gut mit uns meint, dass wenn das so manches vielleicht in uns richtet oder uns zu einer Entscheidung trifft, dass er es gut meint mit uns und dass das Wort Gottes uns da auch gut tut. Genau, das war so mein Eindruck in der Vorbereitung im Gebet. Ich lege das jetzt hier weg. Ja, und ich habe euch zu Beginn eine Geschichte mitgebracht. Ich liebe Geschichten und ich liebe vor allem Geschichten über Hirten. Und es war einmal ein Schäfer, der in einer einsamen Gegend seine Schafe hütete. Plötzlich taucht in einer großen Staubwolke ein nagelneuer schwarzer Audi SQ8 auf und hält direkt neben ihm. Der Fahrer des Audi, ein junger Mann in Anzug und Sonnenbrille, steigt aus und fragt ihn, wenn ich Ihnen sage, wie viele Schafe Sie haben, bekomme ich dann eins? Der Schäfer schaut den jungen Mann an, schaut auf seine friedlich grasenden Schafe und sagt ganz ruhig, in Ordnung. Der junge Mann ist begeistert, er verbindet sein Tablet mit dem Handy, geht im Internet auf eine NASA-Seite, scannt die Gegend mit Hilfe seines Satellitennavigationssystems, öffnet eine Datenbank, Excel-Tabellen, eine Unmenge von Formeln, öffnet den Kofferraum seines Autos, druckt einen 150-seitigen Bericht auf seinem mobilen Minidrucker aus. Er dreht sich zum Schäfer und sagt, Sie haben hier exakt 1586 Schafe. Der Schäfer sagt, das ist richtig, suchen Sie sich ein Schaf aus. Der junge Mann nimmt ein Tier, lädt es in den Audi ein. Der Schäfer schaut ihm zu und sagt zu ihm, jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich Ihren Beruf errate, geben Sie mir das Schaf dann zurück? Der junge Mann antwortet, klar, warum nicht? Der Schäfer schaut ihn an und sagt, Sie sind Unternehmensberater. Woher wissen Sie das, will der junge Mann wissen. Na ja, ganz einfach. Erstens kommen Sie hierher, obwohl Sie niemand gerufen hat. Zweitens wollen Sie ein Schaf als Bezahlung haben dafür, dass wir mir etwas sagen, was ich ohnehin schon weiß. Und drittens möchte ich gerne meinen Hund wieder zurückhaben. Ich liebe diese Geschichte, die drückt so viel aus. Und es hat tatsächlich auch mit Römer Kapitel 12 und 13 zu tun. An alle Unternehmensberater, die zuschauen oder hier im Raum sind, das war nicht persönlich gemeint, ne? Wir schätzen Unternehmensberater. Ich habe euch schon gesagt, der Römerbrief ist wie so ein guter Sandwich oder Burger. Der hat so drei Teile. Der erste Hauptabschnitt im Römerbrief ist die theologische Lehre von Paulus über den neuen Bund in Christus. Kapitel 9 und 11 liegt so in der Mitte, die theologische Auseinandersetzung mit der Rolle Israels im Heilsgeschehen Gottes. Und dann das praktische Christsein auf Kapitel 12 bis 16. Ganz praktische Anweisungen für das Leben der Christen. Da starten wir gleich mal in Römer 12, Vers 1. Er sagt zu ihnen, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit ihr euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Vers 1, weil ihr Gott erfahren habt. Wer von euch hat Gott erfahren? Super, sehr schön. Ich auch, ich bin so dankbar dafür. Und ich habe das gestern auch zum Ausdruck gebracht, hier am Kreuz, die Dankbarkeit. Weil ihr Gott erfahren habt, stellt euch Gott mit eurem ganzen Leben zur Verfügung. Als Ausdruck der Dankbarkeit. Nicht, weil ich muss, nicht aus Werksgerechtigkeit, dass ich doch einen besseren Platz am Strand im Himmel bekomme. Nee, als Ausdruck der Dankbarkeit. Und er sagt, das ganze Leben, nichts Halbes, sondern ganz. Nicht ab und zu ein bisschen Christ sein, wenn ich Gott brauche, sondern wirklich 24-7, 24-7, in guten wie in schlechten Zeiten. Nicht nur manchmal im Gottesdienst, sondern Gottesdienst als Priorität im Leben haben. Nicht nur im offenen Raum heilig leben, sondern auch im Verborgenen heilig leben. Bei unseren Finanzen nicht nur ein paar Almosen geben, sondern dankbar die Erstlingsgabe in Gottes Haus bringen. Und ich könnte weiter und weiter und weiter erzählen von Bereichen unseres Lebens. Und dann sagt er, lasst euch von Gott verändern im Vers 2. Ja, aber ich bin doch bekehrt. Ja, dein Geist verändert sich sofort bei deiner Bekehrung. Die Last fällt von der Schulter. Aber deine Seele, dein Verstand, deine Gefühle, dein Wille, der darf jetzt nachkommen. Richtet euer Denken ganz neu aus. Was ist Gottes Wille? Wo finde ich Gottes Wille? In seinem Wort. In seinem Wort. In den anderen Briefen, da spricht Paulus nochmal ganz deutlich, wie er das macht. Galater 2 zum Beispiel. Er sieht sein altes Ich als mit Christus gekreuzigt. Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Eine ganz neue Weltanschauung. Nicht mehr ich sitze auf dem Thron meines Lebens, sondern Christus. Oder Galater 5, das Fleisch kreuzigen samt all seinen Begierden. Er sagt da, die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt. Auch wieder nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das Ergebnis, Galater 5, 22, die Frucht des Geistes. Dann in Vers 3 im Römerbrief spricht er weiter, in der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch, überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden, im Urteil über euch selbst. Keiner soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Mit anderen Worten, bewahrt eure Herzen vor Stolz. Lebt echte Demut, bewahrt euch ein weiches, formbares Herz. Wieso meint ihr, schreibt Paulus das? Ich glaube, damit Gottes Wort nicht nur Kopfwissen ist, sondern tief in dein Herz einsinkt. Ich kannte mal eine Person, als ich Jugendlicher war, die war Mitarbeiter in der Jugendgruppe. Und ich habe zu der Person so aufgeschaut, weil sie das Wort Gottes wie ein Lexikon kannte. Das war wunderbar. Aber ich dachte mir immer, irgendwas fehlt. Und heute, wenn ich so zurückblicke, weiß ich, ja, das Herz hat so ein bisschen gefehlt. Es war Kopfwissen, aber kein Herzenswissen. Und dann fängt Paulus an, das Bild des menschlichen Körpers als Beispiel für den Leib Christi und die Vielfalt der Gaben zu nutzen. Und das ist hochinteressant, diese Verse 4 bis 8, da beschreibt er nicht nur ein Bild, sondern auch die Werte und die Kultur eines Bildes. Und das finde ich so gut. Die Kerstin und ich, wir waren vor ein paar Wochen waren wir im Allgäu für 2 Tage beim Gerhard Kehl mit ein paar anderen Pastoren und Leitern aus dem deutschsprachigen Raum. Und wir waren dort eingeladen und wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, die Gegenwart Gottes in Gemeinden Raum zu geben. Und Gerhard Kehl hat gesagt, er hat sein Leben lang Organisation gebaut. Und er hat dann erkennen müssen, es geht nicht darum, Organisation zu bauen, es geht darum, Kultur zu bauen, Reich Gottes Kultur, Himmelskultur zu bauen. Und das hat mich auch nochmal total bewegt. Und als ich das hier von Paulus las, da dachte ich, ja stimmt, Paulus spricht hier über dieses Bild vom Leib Christi, aber beschreibt auch die Werte und Kultur, die er darin sich wünscht. Ab Vers 4. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Richtig. Und das ist auch gut so. Ich habe hier auch ganz viele unterschiedliche Teile an meinem Körper. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde nur aus Augen bestehen. Scary, wie aus so einem Horrorfilm, oder? Die wandelnden Augen. Dann würden die Augen über die Straße laufen, dann kommt ein LKW und dann ruft einer, halt, stopp! Aber weil ich keine Ohren habe, vorbei. Und es ist wichtig, dass wir so unterschiedlich geschaffen sind. Unterschiedliche Aufgaben. Wir haben unterschiedliche Aufgaben. Und das ist so schön, du musst dich dann auch nicht vergleichen. Ich habe mich als Leiter so oft verglichen. Ich habe mir so oft, oh, wäre ich doch wie der, oh, könnte ich sprechen wie der, oh, hätte ich den Charakter dessen und so. Und Jesus hat mich echt geheilt davon. An einem Punkt vor vielen Jahren mal, wo ich sogar ganz vielen Leitern, denen ich so auf den sozialen Medien gefolgt bin, entfolgt bin. Ich habe Leiterfasten gemacht. Ich will gar nicht hören, was ihr zu sagen habt. Kann ich auch mal empfehlen. Also, mir könnt ihr gerne folgen. Also, Scherz. Genau, und das ist gut, dass wir unterschiedlich sind. Und du musst dich nicht vergleichen. Und wir dürfen mit unserer Reise mit Jesus wirklich an den Punkt kommen, wo wir wirklich eines Tages vor dem Spiegel stehen und in den Spiegel schauen und sagen, Christian, du bist gut so, wie du bist. Du hast noch ein paar Macken, die schleifen wir, ein paar Ecken und Kanten. Da arbeitet das Wort Gottes und der Heilige Geist noch an dir. Aber ich habe dich so geschaffen, weil ich dich so wollte. Und so haben wir Unterschiedlichkeit. Das sagt er dann eben auch im Vers 5. Ebenso ist es mit uns Christen. Und dann ganz wichtiger Punkt, gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Wenn du ein Auge Gottes bist, dann kannst du nicht sagen, ich brauche die Hand nicht. Weil dann kannst du nicht nach der Tasse Kaffee greifen. Oder du sagst, ich brauche die Füße nicht, weil dann kommt das Auge nicht auf die Toilette. Versteht ihr das Bild? Das ist wichtig. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Und das ist so wunderschön. Wir dürfen einander mit unseren Stärken ergänzen. Und Paulus weist da nochmal ganz drauf hin. Dann heißt es weiter im Vers 6, Gott hat jedem, sag mal jedem.
Jedem.
Und wenn du ein jedem bist, dann heb mal die Hand. Sehr gut, wir sind ein jedem. Was habe ich heute in der Predigt gelernt? Ich bin ein jedem. Wo gehst denn du in die Kirche? Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben gegeben. Hier auch nochmal die Betonung. Kerstin hat eine andere Begabung als ich. Und deswegen sind wir als Pastoren-Ehepaar so eine wunderbare Ergänzung. Weil sie bringt als Pastorin etwas in die Gemeinde, was ich nicht trage. Und ich trage etwas, was Kerstin nicht trägt und bringt es aber in die Gemeinde. Und genauso ist es bei euch allen. Jeder von euch trägt etwas und das ist unterschiedlich. Und dann heißt es geschenkt. Also jeder hat was, es ist unterschiedlich und es ist von Gott geschenkt. Hat jemand die Aufgabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Und dann sagt er, welche Kultur er sich da wünscht. Paulus sagt, wenn jemand prophetisch redet in der Gemeinde, dann muss es mit der Lehre des Glaubens übereinstimmen. Wie kannst du eine Prophetie prüfen? Ganz einfach anhand vom Wort Gottes. Was sagt Gottes Wort? Entspricht es Gottes Wort? Entspricht es Gottes Charakter? Entspricht es Jesus? Dann im Vers 7, wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Also spricht hier auch, wenn du was tust, tu es gewissenhaft. So wie wenn Jesus neben dir wäre. Und man soll diesem Auftrag dann auch gerecht werden. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Das fand ich ganz gut, dass da Ermahnen und Ermutigen steht. Ich liebe es, ermutigt zu werden. Ich finde es herausfordernd, ermahnt zu werden. Und Paulus sagt, beides ist wichtig. Das Wort Gottes, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, richtet unsere Gedanken und Gesinnungen. Ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Das heißt, es gibt im Leib Christi Personen, die die Gabe haben, zu ermahnen und zu ermutigen. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Das heißt, wenn wir Bedürftigen etwas Gutes tun, dann soll das auch gerecht sein. Nicht ungerecht. Dann soll jeder das Gleiche bekommen und vor allem auch unparteiisch. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Also ihr merkt ja an den Worten, die ich auch so unterstrichen habe, da geht es auch um welche Kultur sich Paulus wünscht. Gewissenhaft, dem Auftrag gerecht werden, unparteiisch sein. Setz dich ganz für etwas ein. Und wenn du es tust, dann tu es gerne. Dann geht es im Römerbrief im Vers 9 weiter. Und da ist die Überschrift in der Bibel, ermutigen aus Gottes Geist zu leben. Ermutigen aus Gottes Geist zu leben. Und das finde ich so wichtig, weil bei den Dingen, die er dort beschreibt, geht es nicht darum, das aus eigener Kraft zu tun. So, wenn wir jetzt das anschauen, du stellst so fest, kannst ja dann so eine Spalte machen, so Plus und Minus und dann A, Plus, Check, Kreuzchen, Plus, Kreuz, A, Minus, Kreuzchen bei Minus und so. Dann ist ganz wichtig zwei Dinge. Das erste, du musst nicht mit schlechtem Gewissen heute rausgehen, weil wir sind alle auf dem Weg. Mal kurz die Hand heben, ist jemand, der perfekt ist heute hier im Raum? Ich warte noch mal kurz 5 Sekunden. Keiner, gut. So, keiner von uns ist perfekt. Wir sind alle auf der Reise, wir sind alle auf dem Weg. So, wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, genau. Und das Zweite ist, wenn du jetzt feststellst, oh, da ist ein Mangel, da habe ich irgendwie eine Macke oder fehlt etwas und so weiter, mach dir keinen Stress aus eigener Kraft, das zu tun. Wenn du das feststellst, dann musst du damit wirklich ans Kreuz gehen und einen Tausch am Kreuz machen. Und das ist so wichtig. Was ist der Tausch am Kreuz? Dass Christus für unsere Fehler, für unsere Macken, für unsere Sünden gestorben ist. Ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, mit was könnte ich, Jezorn ist zum Beispiel, oder Egoismus, angenommen, ich kämpfe mit Egoismus, dass ich immer nur auf mich schaue und anderen ungern was Gutes tue. Dann könnte es auf die Minusliste, und dann könnte ich sagen, oh, das zwickt mich jetzt schon irgendwie so, das Schwert Gottes hat mich heute Morgen getroffen. Wie gehe ich damit um? Dann kannst du sagen, ich versuche es aus eigener Kraft, aber das geht schwierig, weil dieser Egoismus aus irgendeinem Grund in dir verankert ist. So, was du machen musst, du musst ans Kreuz gehen und sagen, Jesus, ich tausche das am Kreuz. Ich gebe meinen Egoismus ganz bewusst ab. Ich nagel das ans Kreuz. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich egoistisch gewesen bin. Und ich tausche das ein gegen einen Geist der Selbstlosigkeit, einen Geist der Liebe, einen Geist der Aufmerksamkeit, der andere wahrnimmt und gerne dient. Und was du damit machst, ist, du holst Jesus mit in dein Boot, in dein Lebensboot. Und er wird dir helfen, das ab dem Zeitpunkt anders zu wirken, aber in seiner Kraft. Römer 12, Vers 9. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Also ehrliche Liebe, keine geheuchelte Liebe, kein Lächeln im Gesicht und innerlich was anderes denken, sondern wirklich aufrichtige Liebe. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Krass, Paulus sagt, wir sollen hassen. Vielleicht sagst du, ihr sagt jemand zu dir, ja, ihr Christen dürft nicht hassen. Und Paulus sagt hier, wir sollen das Böse hassen. Ich glaube, das ist ein heiliger Hass. Ich bin manchmal so richtig frustriert und zornig, wenn ich wieder mitkriege, wie der Teufel irgendjemand so einen Pflock zwischen die Beine haut. Und dann lasse ich das aber aus in einem heiligen Gebet. Und auch Jesus, wie er zum Beispiel im Tempel die Peitsche geformt hat und dann die rausgetrieben hat, gesagt, das ist ein Gebetshaus und ihr habt ein Verkaufshaus daraus gemacht. Aber das ist wirklich der einzige Hass oder heilige Zorn, den wir zulassen sollten. Wir sollten das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Jesus hat ja gesagt, an der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ich gesandt bin. Dann bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Paulus sagt hier, wenn wir Dinge tun für den Herrn, wir sollen fleißig sein oder auch für euren Arbeitgeber. Wenn ihr in der Arbeit seid und arbeitet und selbst wenn ihr unzufrieden seid mit dem Arbeitgeber, ihr seid unzufrieden mit dem Chef, unzufrieden mit den Kollegen, tut es wirklich so, als ob ihr es für Jesus tut. Seid fleißig, werdet nicht nachlässig, habt Durchhaltevermögen. Und dann hier wieder der Tipp von Paulus, lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Vers 12, seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Das ist so schön, wir haben Gottes Zusagen, seine Verheißungen und da können wir fröhlich in der Hoffnung darauf sein, dass er die auch erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. So, wenn du in Drangsal bist oder wenn dich irgendwas wurmt oder du fühlst dich angegriffen, wo ist der Fokus? Hoffnung auf Gottes Verheißung. Da ist der Fokus, die Hoffnung auf Gottes Verheißung. Und stehen zu bleiben, ein Lebensstil des Gebetes zu haben. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Johannes Hartl sagt das so schön, Gott tut nichts, es sei denn durch Gebet. Und es ist nicht, dass Gott unbedingt unser Gebet braucht, sondern wir brauchen das Gebet, um unseren Fokus auf die Verheißungen Gottes zu legen. Um zu beten, dass er seinen Engeln Befehl gibt. Und es hilft uns auch, dieses Gebet bringt den Fokus nach oben. Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Da ist echt was dran. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind und seid gastfreundlich. Das ist einfach Nächstenliebe in Aktion. Und bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Und das ist der neutestamentliche Ansatz, wie wir mit Feinden umgehen sollen. Auch wenn wir ihnen am liebsten an die Gurgel gehen wollen, dann sagt Gott, nein, tut das nicht. Segnet die euch verfolgen. Im Alten Testament, da heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und im Neuen Testament, was sagte Jesus? Dann geht die zweite Meile. Oder halte die andere Wange hin. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Das ist Empathie und Mitgefühl zu zeigen. Sich freuen mit Fröhlichen, das geht leicht, gell? Da lacht man gerne mit, da freut man gerne mit. Schwerfällt's, wenn Neid da ist. Wenn man denkt, ich freue mich ja für dein neues Auto, aber ich hätte gern auch mal meine Klapperschäse Freut euch mit den Fröhlichen. Und auch wenn da manchmal Neid hochkommt oder auch so dieser Geist des Minderwerts, oh Gott, was ist mit mir? Auch wieder bring das ans Kreuz. Wir brauchen keine Armutsmentalität. Wir dürfen eine Reich Gottes Mentalität haben, wo uns der Schöpfer von Himmel und Erde versorgt mit allem. Weint aber auch mit den Trauernden. Da tun sich, glaube ich, viele schwer. Wie gehe ich mit jemand Trauerndem um? Das ist manchmal auch herausfordernd. Man dann ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was tue ich denn jetzt? 90% meiner Trauerarbeit ist tatsächlich zuhören. Das hörende Ohr. Da sein und zuhören. Das ist echt 90%. Und der Rest ist dann eine Mischung aus Gebet und lieben Worten. Das ist dieses Dasein und auch mit Weinen. Da habe ich kein Problem mit. Dann Vers 16. Seid einmütig untereinander. Wir sollen nach Einmütigkeit streben. Das heißt nicht, dass alles konform geht, so einer sagt, wie es läuft und wir dackeln hinterher. Nee, bei Einmütigkeit, da geht es untereinander, dass man diese Sozialkompetenz hat, dass wenn mal ein Konflikt da ist, dass man in dem Konflikt aufeinander zugehen kann. So wie Jesus auch sagt in Matthäus 18, wenn sich dein Bruder an dir versündigt, dann geh hin und weise ihn zurecht. Und wenn er Einsicht hat, dann hast du einen Freund gewonnen. Dass wir da auch unsere Mündigkeit lernen, aufeinander zuzugehen und mit Konflikten gut umzugehen. Und bei Einmütigkeit geht es immer darum, den Willen Gottes zu finden. Da geht es, wenn zwei Parteien sind und die sind sich nicht einmütig untereinander, manchmal hat man so eine Diskussion und wenn der Ansatz ist, wer hat Recht, dann geht es schon schief. Ich finde, man löst Diskussionen dadurch, wenn man rausfindet, okay, was ist die Wahrheit oder was ist die Lösung? Also wenn du in so Situationen bist, wo Streit ist und es geht um Schuldzuweisung statt um Lösungsorientierung, dann ist es immer herausfordernd. Und klar, wenn jemand was auf der Arbeit verbockt hat, dann musst du erstmal rausfinden, okay, wer ist schuld? Und dann muss man den auch ermahnen und sagen, hey, so nicht, und ich zeige dir, wie es richtig geht. Genau, aber die Herzenshaltung und die Orientierung ist da wichtig. Strebt nicht hoch hinaus, seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade und hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Dann sagt dann Vers 17, vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht, verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Also da auch nicht das Schwert zücken, so wie Petrus das gemacht hat im Garten Gethsemane, als sie Jesus verhaften wollten. Da hat Jesus gesagt, halt, steck dein Schwert in die Scheide. Und er heilte das Ohr, das er abgehauen hatte. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt. Das ist der erste Teil dieser zwei Nebensätze oder der Hauptsatz. Und dann heißt es, lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt. Mit anderen Worten, was ist dein Anteil an der Sache? Wenn ein Streit ist, wenn da eine Herausforderung ist, wenn da ein Konflikt ist, was ist dein Anteil, was du tun kannst, damit es wieder gut wird? Interessant ist hier, dass es auch kein Absolut fordert, eben, sondern er sagt, was ist dein Anteil? Und lebe mit allen Menschen in Frieden, soweit es dir möglich ist. Vers 19, liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht, überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben, ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Oh, wie habe ich früher viel zu schnell eine E-Mail geschrieben oder eine Nachricht zurückgedonnert. Und das ging dann schief. Das ging schief. Ich habe gelernt, erstmal durchzuatmen, ein Gebet, eine Nacht drüber schlafen, Gott wirken lassen und dann wirklich mit Weisheit seines Geistes in Aktion treten. Auch hier zu sagen, Heiliger Geist, hilf mir. Jesus, was würdest du jetzt tun? Und danke, Herr, dass du mir zu meinem Recht verhilfst und auch dem anderen. Und handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen. Weil dann ein Feind feststellt, boah, ich bin so böse und du bist so liebevoll, von dir könnte ich mir eine Scheibe abschneiden. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Da im Vers 21, das ist eigentlich der Schlüssel von allen vorangegangenen Versen. Was ist das Gute? Such das Gute, und wirke im Guten. Und tu das mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hilft dir, das Richtige und Gute zu tun, weil der Geist Gottes in dir die Frucht seines Geistes hervorbringt. Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wunderbare Charaktereigenschaften, die der Geist Gottes in uns hervorbringt. Alles in allem finde ich diese Verse 9 bis 21 ein Porträt des Charakters Jesus, der sich auch in unserem Leben zeigen soll. Und das ist mein Gebet. Wenn Menschen mich sehen, dann bete ich, dass sie nicht Christen sehen, sondern dass sie Jesus sehen. Dass sie eine Veränderung sehen. Und ich glaube, das ist das Schönste, was wir uns wünschen können und was Jesus auch einfach ehrt. Wenn wir durchs Leben gehen, lass Menschen Jesus in mir sehen. Jetzt möchte ich noch in das Kapitel 13 mit euch reingehen. Und die Verse 1 bis 7, oh, die sind knackig. Ich lese die einfach mal so vor. Römer 13, Vers 1. Jeder, haben wir wieder so ein Jeder, gell? Sag mal, jeder.
Jeder.
Ja, super. Manche zögern. Okay, ich weiß ja noch gar nicht, was du vorliest, Christian. Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott gegebene Ordnung und wird dafür von ihm verurteilt werden. Wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten. Das muss nur wer Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben, dann tut, was richtig und gut ist, und euer Verhalten wird Anerkennung finden. Also man muss sich an die Regeln halten, die der Staat so gibt, sagt Paulus hier. Deswegen habe ich auch alle geschliffenen Schwerter zu Hause gelassen und kann der Tom beruhigt sitzen bleiben. Dann im Vers 4, die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, muss sie fürchten. Denn Gott hat ihr nicht ohne Grund die Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Sie handelt im Auftrag Gottes, wenn sie unbestechlich alle bestraft, die Böses tun. Es sind also zwei Gründe, weshalb ihr euch der staatlichen Macht unterordnen müsst. Zum einen, weil euch sonst das Urteil Gottes droht, weil Paulus überzeugt ist, dass alle staatliche Macht von Gott eingesetzt ist. Zum anderen, weil schon euer Gewissen euch dazu auffordert. Die Vertreter des Staates üben ihren Dienst im Auftrag Gottes aus, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Zahlt die Steuern, die man von euch verlangt. Ebenso den Zoll. Unterstellt euch der staatlichen Macht und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen Respekt. Ich sehe an euren Blicken, das fordert manche heraus. Wisst ihr, worum es Paulus hier geht? Ich glaube gar nicht so arg um das Thema, sondern um die Herzenshaltung. Bist du ein Rebell oder bist du jemand, der sich unterordnen kann? Paulus hat es offensichtlich im Brief an die Römer über die römische Staatsgewalt geschrieben. Und die war nicht immer schön. Die war sogar ganz hässlich, bis es dann später auch Nero ja dann ganz durchdrehte. Und die Frage stellt sich wirklich, muss ich mich einer schlechten Autorität unterstellen? Dieselbe Frage stellt sich heute auch in mancher Weise. Muss ich alles erdulden? Paulus, weißt du, was du hier überhaupt schreibst? Ich möchte euch eine Antwort geben. Die Bilder sind allen wahrscheinlich noch gut bekannt. Letzten Sonntag, 9. November, jährte sich die Grenzöffnung der DDR 1989 zum 36. Mal. Davor gab es eine 1400 Kilometer lange innerdeutsche Grenze, die hinderte durch massive Befestigungen, den Schießbefehl und sogar Selbstschussanlagen die Einwohner der DDR in die BRD zu gehen, beziehungsweise die DDR dauerhaft in Richtung Westen zu verlassen. Die kommunistische Diktatur erlaubte dies nicht. Und Menschen haben gelitten durch diesen Überwachungsstaat. Menschen sind geflohen, haben es geschafft. Menschen sind geflohen, haben es nicht geschafft. sind bei der Flucht umgekommen. Und dann war dieser berühmte Abend, diese Presseversammlung, wo der Schabowski das vorgelesen hat. Und dann war die Grenze offen. Und der Druck war dann tatsächlich so groß an den Grenzübergängen, dass sie dann einfach die Grenze aufgemacht haben, weil so viele Leute da waren. Was brachte die Mauer zum Fall? Was brachte die Ungerechtigkeit zum Fall? Was brachte die Diktatur zum Fall? Ein Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der Stasi formulierte den berühmten Satz: Wir hatten alles erwartet, nur nicht Kerzen und Gebete. Welche Herzenshaltung hast du gegenüber der staatlichen Ordnung? Protest, Rebellion, Anarchie? Er beschreibt die Überraschung und Überforderung der Sicherheitskräfte, die auf eine gewaltsame Eskalation vorbereitet waren. Friedliche Demonstranten, die mit Kerzengebete auf die Straße gingen, stellten die Machtstruktur der Diktatur auf eine Weise in Frage, auf die diese nicht vorbereitet war. Nicht jede staatliche Ordnung entspricht unbedingt deiner politischen Überzeugung. Aber Gott ist groß und Gebet wirkt. Deswegen treffen wir uns jeden Dienstagabend. Wir beten für Deutschland, wir beten für andere Länder. Und falls du bei dem Thema frustriert bist, dann komm doch dazu und bet gerne mit. Gebet ist immer noch die stärkste Waffe, um Köpfe zu lenken, die an der Macht sind. So, das möchte ich eigentlich mitteilen. Welche Herzenshaltung haben wir bei diesen Themen? Und dann abschließend noch das wichtigste Gebot: Leben im Licht. Römer 13, Vers 8. Bleib keinem etwas schuldig. Das ist auch noch in Bezug auf den Vers 7 über Zoll und Steuern, also keine Finanzen schuldig sein. Was ihr einander allerdings immer schuldet, ist Liebe. Wer nämlich seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Wow, willst du Gottes Gesetz erfüllen? Liebe deine Mitmenschen. Das ist die Erfüllung von Gottes Gesetz. Wie gelingt es? Erfahre Gottes Liebe selbst. Bring ihm deine Wunden und Narben. Erlebe Heilung durch Gottes Liebe. Jeder von uns bringt einen Rucksack mit sich. Den darfst du bei Jesus auspacken, damit du nicht mehr so gebückt läufst. Manche Christen tragen immer noch diesen Rucksack der Wunden und Narben mit sich. Ah, ich habe so einen Hass auf meinen Vater. So einen Hass. Der hält mich am Leben. Lebendig schaut anders aus, oder? Jetzt nehme ich den mal ab, gehe hier ans Kreuz, pack den mal aus. Jesus, ich habe echt Hass. Aber ich gebe den dir. Ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Heilung. Ich empfange deine Liebe. Ich vergebe meinem Vater. Und dann blüht das Leben auf. Römer 5, Vers 5b. Uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Es ist eine der Aufgaben des Heiligen Geistes, uns ständig mit der Liebe des Vaters zu erfüllen. Und es wird dir nicht gelingen, deine Mitmenschen zu lieben, wenn du nicht selbst erfahren hast, was es bedeutet, geliebt zu werden. Es gibt dieses Sprichwort: Hurt people, hurt people. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Vers 9, die Gebote: Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, begehre nicht, was anderen gehört, und alle anderen Gebote sind in einem Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses. So wird doch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Es ist interessant, du kannst die 10 Gebote im alten Bund tatsächlich auf das neue Doppelgebot der Liebe von Jesus im neuen Bund aufteilen. Gebot 1 bis 4 bezieht sich auf die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und da sagt Jesus in Matthäus 22, Vers 37, das erste Gebot: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Und Gebot 5 bis 10 der 10 Gebote, das bezieht sich auf die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Und da sagt Jesus im zweiten Gebot: liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und dann sagt dann Matthäus 22, 40, alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Und im Vers 11 sagt er dann weiter im Römerbrief, liebt also eure Mitmenschen, denn ihr wisst doch, dass es an der Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Unserer endgültigen Erlösung sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Gleichgültigkeit, das ist so eine Haltung des Desinteresses und der Passivität gegenüber bestimmten Themen, Ereignissen oder auch Menschen. Und Gleichgültigkeit kann ganz verschiedene Gründe haben. Es kann eine grundsätzliche Herzenshaltung von Egoismus sein, aber es kann auch eine Abstumpfung der eigenen Gefühle durch Missbrauch sein, durch ein Trauma sein, vielleicht durch ein Ausbrennen oder ein Burnout oder andere Gründe. Über Egoismus hat Paulus schon viel gesagt. Dankbarkeit und Hingabe entwickeln, dein ganzes Leben ihm geben, dein Fleisch alle selbstsüchtigen Begierden kreuzen, im Geiste wandeln, den Tausch am Kreuz vollziehen. Bei den anderen Gründen, die ich genannt habe, da ist das schon komplexer. Da ist es wichtig, dass wir Heilung durch Gottes Liebe erfahren, dass wir Seelsorge in Anspruch nehmen. Vielleicht benötigt es eine Verhaltenstherapie oder eingreifendere Maßnahmen, wie den Ausbruch aus einem missbräuchlichen oder toxischen Kontext. Diese Woche habe ich eure Geschenke zum Perlentor gebracht. Und da waren auch ein paar der Frauen, waren auch beim Holy Ghost. Und da ist so viel kaputt gegangen bei vielen, die man da rausholt. Und man merkt, dass man muss sehr vorsichtig sein im Umgang mit denen. Es ist wichtig, sie rauszunehmen und ihnen zu helfen. Manchmal haben wir auch Dinge erfahren, und wo es mehr braucht als einfach nur ein Gebet. Oder so ein, ich bete schon, das wird wieder. Ich kenne eine Geschichte von einer Person, der haben wir vor vielen Jahren mal gesagt, wir glauben, es wäre ganz wichtig, dass du eine Verhaltenstherapie machst und Dinge aufarbeitest. Und dann die Person gesagt hat, nein, Jesus, halt mich, Jesus, halt mich. Und nach 10 Jahren haben wir die Person noch mal getroffen und hat gesagt, ich habe jetzt 6 Monate eine Therapie gemacht. Ich verstehe jetzt, was ihr gemeint habt. Und das fand ich so gut. Manchmal scheuen wir uns bei manchen Dingen oder manchmal hat manches auch noch so ein Tabu. Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Gleichgültigkeit, genau, die Gründe für Gleichgültigkeit. Lasst uns die Mitmenschen lieben, lasst uns nicht gleichgültig sein. Das war, wie Christen so leben, Teil 1. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Ich glaube, 2 Dinge stehen im Raum. Das eine ist, in Liebe zu wandeln. Wenn dich da Gottes Schwert vielleicht erwischt hat, wo du sagst, da ist noch Luft nach oben, da kann ich mich noch verändern, dann möchte ich jetzt die Gelegenheit für dich persönlich geben, dass du dort, wo du am Platz bist, im Gebet Gott einfach antwortest. Vielleicht hast du auch festgestellt, dass du so einen Rucksack von Verletzungen noch trägst und den ans Kreuz bringen musst. Und da soll jetzt die Gelegenheit sein. Das zweite ist, dass wir ebenso so manche Macke haben, uns über die ärgern, aber manchmal sind wir auch so betriebsblind. Wir sind manchmal so, ja, so bin ich halt. Oder ich komme nicht aus meiner Haut. Und Jesus sagt, nee, so bist du nicht. Du musst nicht aus deiner Haut, aber du musst in was Neues einsteigen. Und der Schlüssel ist dazu, dass wir wirklich sagen, ja, hier bin ich, tu mit mir, was du möchtest. Unseren Stolz beiseite zu legen und wirklich Gott in alles reinzulassen, was in unserem Leben ist. So, das sind die zwei Punkte, wo du einfach Gott antworten kannst. Und ich möchte einfach so einen Moment der Stille uns geben, wo du diesen Tausch am Kreuz machen kannst mit deinem Rucksack und Gottes Liebe empfängst. Und das Zweite auch, wo du sagst, boah, da merke ich, da kämpfe ich mit Stolz und diesen Stolz einfach abzulegen. Danke, Jesus, dass du jetzt die Herzen bewegst. Wir sind hier, sprich du zu uns. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du unsere Herzen siehst, dass du uns in unsere Herzen reinschaust und dass dein Wort unsere Gedanken und Gesinnung des Herzens konfrontiert und auch richtet. Und ich bin so dankbar dafür, weil das ein freudiger Moment ist, weil auch wenn es weh tut, auch wenn es gerade schmerzt, ist aber die Freude darüber größer, wenn wir dir unseren Rucksack abgeben, wenn wir unseren Stolz ablegen, ist die Freude so groß auf das, was du damit tun kannst. Und Herr, all unsere Verletzungen, unsere Wunden, unsere Narben, unseren Wut, unseren Hass, unseren Zorn, den legen wir vor dich und heften ihn ans Kreuz, wo du dein Blut vergossen hast, wo du die Striemen getragen hast, wo die Nägel durch deine Hände und Füße getrieben wurden, wo du gesagt hast, ich gebe mein Blut, damit uns vergeben ist. Und du leidest, damit wir Heilung erfahren dürfen. Und ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen heilst von diesen Verletzungen. Und ich bete, dass du durch deine Heilungskraft und deine Liebe uns da gesunden lässt. Ich bete, wo wir gebückt gelaufen sind, dass wir aufrecht laufen können, weil wir förmlich spüren, wie die Last weg ist. Und ich danke dir, dass deine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen, dass wir in dieser Liebe Menschen begegnen dürfen. Gib uns deine Augen für die Menschen, denen wir begegnen. Lass sie uns lieben mit deiner Liebe. Und ich danke dir, dass wir gesehen sind von dir. Du siehst jeden Einzelnen von uns. Du sagst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und Jesus, wir bringen dir auch unseren Stolz. Wir wollen unser Ego ablegen. Wir wollen dir sagen, du sollst auf dem Thron unseres Lebens sitzen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe.
Ich hatte so zwei Sachen, die in dem Predigt hervorkamen, die ich für einfach echt auf dem Herzen habe zu betonen. Ich glaube, hier im Raum müssen wir Liebe verstehen. Liebe ist keine Emotion. Liebe kann mit Emotion kommen, aber Liebe ist keine Emotion. Es ist im Grunde genommen ein Gesetz. Jesus bot die Gesetze und hat gesagt, liebe mich von ganzem Herzen. Liebe den Gott mit dein ganzes Sein. Und deshalb weiß ich, wenn Gott sagt ganz deutlich, Liebe ist ausgegossen in dein Herz, es ist eine Tatsache, wo wir forschen sollen als Menschen. Gott, definier bitte mir, was das bedeutet. Wie ist der Liebe Gottes wirklich sichtbar für mich persönlich, aber wie ist Liebe wirklich gemeint in deinem Himmelsreich, damit ich andere begegnen kann? Weil sonst erleben wir Liebe in einer Art und Weise aus einem Gefühl, aus einem Erlebnis, was mir gegeben worden ist und das gebe ich dann weiter. Aber das ist nicht, was gemeint ist. Gott hat ein ganz großes Spektrum an das Wort Liebe, der er eigentlich offenbaren möchte zu sein Leib. Und es hat gar nichts mit dem Gefühl zu tun. Und wenn wir darin wandeln können, dann werden wir sehen mehr, wie Gott Dinge sieht und begreift und versteht. Und wir werden auch in Liebe zueinander gehen und Wahrheit sprechen. Nicht zögern, sondern Wahrheit sprechen. Wir werden ganz klar in unser Sein, wie wir Menschen begegnen. Und die Intention unseres Herzens ist aus dieser göttlichen Liebe. Und der zweite Sache, der mir so am Herz liegt heute Morgen, ist, ich glaube, einige im Raum wissen nicht, welcher Teil des Leibes du wirklich bist. Und wir haben ein Beispiel genommen mit der Hand und die Augen und sowas, ein bisschen in das Komödie getan. Aber ich möchte etwas auch ergänzen dazu. Wir sind ein Teil des Leibs mit einer Absicht, etwas zu bewirken. Wir sind ein Teil des Leibes, damit, wenn die Hand kommt, der Fingernägel erlaubt absolut, was die Hand gerade macht. Und kommt nicht in die Quere. Der Mund kommt und die Auge ergänzt sich mit dem Mund. Wir sind eine Ergänzung und deshalb schildert Paulus so das Wertvolle. Wir sind ein Leib. Und ich möchte, dass ihr eine kleine Hausaufgabe macht diese Woche. Und ich würde es genauso tun. Vor Gott sitzen und sagen, Herr, welcher Teil des Leibes bin ich eigentlich? Und es geht nicht um Begabung und Talent, es geht darum, was hat Gott dir schon längst ermutigt, herausgefordert zu sein in dem Leib, wo du vielleicht wegscheust, weil du denkst, das ist vielleicht nicht glänzend oder gut genug oder ich will das eigentlich nicht. Sondern such ihn und sag, welcher Teil bin ich in den Leib Christi? Und kannst du mir Gott helfen und unterstützen, das wirklich sichtbar zu machen und es zu tun?
Sehr gut, danke schön.
Vielen Dank, Christian, für deine Predigt und auch für deine Ergänzungen, Kerstin. Das war mächtig, das war ein Rundumschlag, das waren zwei Kapitel. Aber ich hatte denselben Eindruck wie Kerstin. Es heißt über die zwei Kapitel, das, was Christian heute gepredigt hat, das ist das Hohelied der Liebe im Römerbrief. Es geht, also wenn ich das nochmal kurz zusammenfassen kann, weil es so viel war, es geht darum, wie wir uns in der Gemeinde einbringen, wie wir miteinander umgehen. Es geht darum, wie wir aus dem Heiligen Geist herausleben. Es geht darum, wie wir gegenüber der Gesellschaft, gegenüber dem Staat stehen. Und es geht darum auch, wie wir uns Gott zur Verfügung stellen. Und ich fand es toll, Christian, wie du das abgeschlossen hast mit dem Kreuz, weil ich glaube, das Hohelied der Liebe, da geht es genau darum, dass wir auf der einen Seite eben sehen, dieses hohe Maß, was Gott eben, wie Carsten gesagt hat, an uns ranbringt, wie wir leben sollen. Und dann auf der anderen Seite aber eben auch diese Erkenntnis, nein, ich bin nicht vollkommen, aber ich darf an das Kreuz kommen, an das Kreuz der Liebe, um dort eben abzulegen und mich auch ganz neu eben erfüllen zu lassen. Vielen Dank, ich glaube, das war wirklich mächtig und tief. Und dann möchte ich noch... in eigener Sache sagen, ich fand das sehr lustig mit dem Unternehmensberater. Ich bin Unternehmensberater und ich habe euch auch eine Geschichte mitgebracht. Nein, ich habe euch keine Geschichte mitgebracht, aber ich finde es einfach lustig, wenn der Unternehmensberater das letzte Wort hat. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete Woche und lade euch ein, hinten am Bistro teilzunehmen. Danke.